Das Musikmagazin Taktlos auf Bayern 2 Radio rätselt heute live aus Würzburg. Singen wir wieder? Antworten liefern die Opernsängerin und Gesangspädagogin Marie-Louise Gillis, die gesangeshalber preisgekrönte Erzieherin Diana Schmidt und der praktizierende Musiklehrer Markus Köhler, Vorsitzender des Verbandes Bayerischer Schulmusiker, dessen Dachverband demnächst die Bundesschulmusikwoche hier in Würzburg unter dem Motto Stimmen veranstaltet. Unser Beitrag von Martin Hufner hat vor allem bei Marie-Louise Gillis diverse, ich würde mal sagen, Falten auf der Stirn entstehen lassen. Frau Gillis, was hat Ihnen nicht gefallen?
Es war sehr klug. Man merkt ein tiefgründiges Adorno-Studium. Aber was wir hier unter die Leute bringen wollen, sind eigentlich die Bedürfnisse der Praxis. Und daran liegt mir so sehr. Und ich möchte nochmal auf die Erzieherinnen zurückkommen. Ich habe in Vorbereitung für dieses Gespräch mit einigen aus meinem Freundeskreis gesprochen und sie klagen einhellig darüber, dass sie zwar voll des guten Willens sind, aber es gibt zu wenige Erzieherinnen, die Gruppen sind zu groß und man kriegt kaum noch an den Stadtrandgebieten, an den Großstädten, die verschiedenen Ethnien zusammen. Sie haben ihre liebe Not mit den vielen kleinen türkischen Jungs, die von ihren Vätern gesagt kriegen, lass dir von einem Weib nichts gefallen. Kleines Beispiel, eine Freundin von mir legt ihre Unterrichtsvorbereitung auf die Erde, kommt so ein kleiner türkischer Dreikäse hoch, stellt sich mit den Füßen drauf und grinst frech und macht alles kaputt. So, und sie sagt, ja, was hast du denn da gemacht? Also, wenn ich was mache, kommt der Vater mit dem Messer an. So sieht es aus. Und es ist sehr, sehr schwer. Und ich finde es unverantwortlich, dass eigentlich in der Öffentlichkeit die Arbeit der Erzieherinnen schlecht bezahlt ist, kein Ansehen hat. Und da muss was dagegen getan werden. Ich sag's nochmal, wenn man unten nicht sät, kann man oben nicht ernten.
Frau Schmidt, wie ist das bei Ihnen? Ich denke mal in Bergrheinfeld, bei Schweinfurt, da seid ihr eher so eine gesunde, kleine Gemeinde, wo diese Einflüsse, wie Frau Gillis sie geschildert hat, noch nicht so eine große Rolle spielen. Ihre Ausbildung, war das die heile Welt? Haben Sie da alles gelernt, was Sie an Handwerkszeug brauchten, um jetzt mit den Kindern musikalisch so gut umzugehen, wie Sie es tun? Oder ist das Erfahrung, die gewachsen ist?
Also das, was die Frau Gillis gerade angesprochen hat, das hören wir auch aus den Kindergärten in Schweinfurt teilweise heraus, wo wir wirklich sagen müssen, da haben wir Glück, dass das jetzt so bei uns auf dem Land noch nicht so ist. Also wir haben da ganz wenig Ausländeranteil, Gott sei Dank noch. Also man kann da ganz anders arbeiten, ist natürlich klar. Von der Ausbildung her ist es bei uns schon so gewesen damals, dass wir natürlich Musikunterricht, so hat sie es genannt, gehabt haben. Und auch die einzelnen Elemente wie Instrumente, wie werden sie benannt, wie werden sie gespielt, ist sie natürlich angesprochen worden. Man hat auch Lieder dazu gesungen. Aber man muss ganz klar sagen, es hat sich in den letzten Jahren in der Erzieherausbildung bestimmt einiges mehr getan, als wir damals hatten. Und wir haben nicht so viel an die Hand bekommen. Also es ist in der Praxis gewachsen mit den ganzen Erfahrungen, mit der Gruppe, die man da hatte, sich den Weg selber zu finden. Wie gehe ich daran, Musik oder Lieder mit den Kindern zu singen, ist schon ein Stück weit selbst erarbeitet.
Wie ist es mit der Ausbildung gerade von Lehrern an Grund- und Hauptschulen im Bereich Musik? Werden die mit ausreichend Kenntnissen ausgestattet, um einen guten, um einen brauchbaren wenigstens Musikunterricht machen zu können? Markus Köhler?
Dazu müsste zunächst einmal sichergestellt werden, dass überhaupt Grundschullehrer, oder ich nehme auch hier die Hauptschule dazu, dass auch Hauptschullehrer ausgebildet werden, die überhaupt einmal das Fach Musik studieren. Glücklicherweise sind wir in Bayern hier auf dem richtigen Weg, dass es seit einigen Jahren jetzt nötig ist, dass wirklich jeder Grundschullehrer, jeder angehende Grundschullehrer eine Basisqualifikation in Musik bekommt, wo auch der Bereich Stimme, wo auch der Bereich Stimmen mit aufgenommen ist. Wenn wir aber dann in unsere Grundschulen schauen, stellen wir leider fest, dass dort an den wenigsten Schulen wirklich qualifizierte Musiklehrer vorhanden sind, dass der Musikunterricht in der Regel von den Klassenlehrern erteilt wird. Dies bedeutet nun wieder, da Musik von der Sache her relativ kompliziert ist. Es geht damit an, dass es einfach mit Lärm verbunden ist, wie Wilhelm Busch einmal so schön gesagt hat, dass es auf der anderen Seite sehr schwierig ist, eine Klasse zu musizieren, zu motivieren, dass das Ganze in geordneten Verhältnissen auch abläuft. Wenn wir Instrumente austeilen, wenn wir Stimmakrobatik machen, ist es relativ schwierig, als wenn die im Sachkunde, im Fremdsprachenunterricht oder im Mathematikunterricht eingesetzt werden. Deswegen ist es leider so, dass Musikunterricht schon einmal an den Grundschulen nur sehr sporadisch, nur sehr wenig stattfindet. Es gibt natürlich auf der anderen Seite der Skala auch viele Schulen, auch viele Kollegen, wo der Musikunterricht eine bedeutende Stellung hat. Aber ich würde mir sehr stark wünschen, dass es mehr Schulen geben würde, wo diese Bedeutung erkannt wird und wo eben auch mehr Kollegen dieses Fach dann unterstützen könnten.
Die von Frau Gilles geschilderte Problematik, die Kommunikationsproblematik zwischen Kindern ausländischer Mitbürger und einem Bildungssystem hier bei uns, die ist, das möchte ich so aus meiner Sicht mal klarstellen, eigentlich unseren Politikern anzulasten, nicht etwa den ausländischen Mitbürgern, die eben keine Integrationsmöglichkeiten hierzulande bekommen oder nur sehr bescheidene. Aber trotzdem, diese Problematik ist existent. Sie setzt sich über den Kindergartenbereich hinaus eben weiter fort in den Bereich der allgemeinbildenden Schule. Markus Köhler hat das gerade ja auch geschildert. Was kann man tun, um Politiker zu erreichen, um auch in den, jetzt nicht nur die Bundespolitik, sondern auch um in den Orten, in den Kommunen, in den Ländern, ich würde mal sagen, bildungspolitische Zentren zu schaffen oder ein bildungspolitisches Verständnis zu schaffen, dass solche Integrationsflächen, Integrationsplattformen herstellt.
Das Problem, das angesprochen worden ist, ist natürlich ein allgemeinpädagogisches Problem, das sich bis in die höheren Schulen hineinzieht. Meines Erachtens wird bislang viel zu wenig auch die sozialintegrative Bedeutung von Musik berücksichtigt und angewendet. Das heißt, wenn Klassen miteinander singen, wenn Klassen miteinander musizieren, da gibt es zahlreiche Untersuchungen, ändert sich natürlich auch das soziale Klima in dieser Klasse und diese Verträglichkeiten. Es gibt Untersuchungen, wo Klassen, wo sehr viele unterschiedliche Ethnien vorhanden sind, durch dieses gemeinsame praktische Arbeiten, das muss jetzt nicht auf Musik alleine beschränkt sein, einfach ein viel besseres Klassenklima voranstellt und dadurch diese Probleme, wie sie geschildert worden sind, gar nicht auftauchen.
Frau Gilles.
Man sollte hingehen zu den Politikern und unverdrossen immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die Musik für die Charakterbildung ist. Denn es nicht tun ist insofern sträflich, weil ein übermäßiger Konsum von industriell gefertigter Musik wirklich zur Verdummung führt. Gestern in der Zeitung stand in Hannover die schöne Überschrift: Wie dumm darf ein Azubi sein? Also die kommen ja nicht von ungefähr darauf, eine solche Überschrift zu geben. Es ist wirklich so, und es ist ja erwiesen durch viele Studien, wie charakterbildend und intelligenzfördernd das Musikmachen ist. Wenn man auch die ausländischen Ethnien mitnimmt, sie sich produzieren lässt, das geht. Ich habe mit einem Grundschullehrer gesprochen, der nimmt sie mit, der lässt sie sich in ihrer Art produzieren und damit integrieren sie sich auch. Aber es ist ja leider immer so, eine Persönlichkeit an einer Schule, die zieht in die richtige Richtung und die anderen sind träge. Aber die Politik ist auch träge. Ich habe selber erlebt, ich bin bei Politikern gewesen und die haben mich abgekanzelt und haben gesagt, wir haben ja unseren Lehrplan. Damit ist es aber nicht getan. Und außerdem bei der Ausbildung der Schulmusiker krankt es auch noch etwas, was ich mal vorschlagen möchte, auch in die Allgemeinheit zu tragen. Die pianistische Ausbildung ist etwas, was von Pianisten betrieben wird. Das sind die großen Cracks, die da, also die großen Chopin-Etüden können. Aber die Schulmusiker brauchen etwas ganz anderes. Die brauchen schulmusikalisches Klavierspiel. Und das müsste in den Lehrplänen der Hochschulen favorisiert werden für die Schulmusiker. Das müsste viel deutlicher sein. Wie wollen sie am Klavier sitzen und eine Schülerschar interessieren, wenn sie mit der Materie kämpfen und nicht so gut improvisieren können, um die zum Singen zu bringen. Also schulmusikalisches Klavierspiel ist eine Notwendigkeit.
Am liebsten mit Gesangsausbildung flankierend. Ja, ne?
So ist es.
Mit dem Barbershop-Quartett des Vokalensembles Würzburg haben wir ein paar ganz ausgewiesene Gesangsenthusiasten und Praktiker hier im Studio. Philipp Barth, der leitet dieses Ensemble. Gibt's eine generelle Antwort da auf die Frage, gehört das Singen so zentral, wie es jetzt hier beschrieben wurde, zum Leben?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Kunst, die wir uns auf jeder Ebene, wo wir mit Gesang zu tun haben, der wir uns stellen müssen, ist, dass wir diese Begeisterung, die wir vorhin bei den Kindergartenkindern gehört haben, dass wir die weitertragen. Denn Singen ist eigentlich schon noch cool, oder es wird wieder cool, wenn man an Gruppen wie die Wise Guys denken oder so, die bei den Schülern sehr gut ankommen. Und es ist eigentlich die Chance des Singens, dass Singen wieder einen gewissen Stellenwert hat, auch das A Cappella-Singen. Gleichzeitig ist es natürlich eine Hürde, weil es ganz perfekt klingt und da natürlich viel Arbeit dahinter steckt. Und da kann schon der Gedanke aufkommen, so weit kommen wir nie oder das schaffen wir ja doch nie. Und ich denke, wenn man das schafft, dass es Arbeit Spaß macht und dass man ein tolles, vorzeigbares Ergebnis hat und diese Begeisterung aus dem Kindergarten bis ins Gymnasium und auch an der Hauptschule irgendwie wecken kann, dann singen wir wieder.
Es ist bei euch ja jetzt nicht der Brotberuf, das Barbershop-Singen, sondern es ist eigentlich auch die Lust am gemeinsamen das Maul aufreißen. Stimmt das so?
Wir Barbershopper sind natürlich ein reines Lustensemble, was neben unserem Chor, dem Vokalensemble, sich sehr sporadisch trifft und auch nur zu Lustzwecken auftritt. Und das Ganze geschieht meistens sehr spontan. Und das ist der Hauptzweck.
Ihr habt ja mit dem Vokalensemble gerade einen 10-jährigen Geburtstag gefeiert. Das Ensemble ist, glaube ich, aus der Hochschule raus erwachsen. Nein, gar nicht. Völlig frei.
Völlig frei. Also es ist insofern aus der Hochschule heraus erwachsen, dass ich noch Chorleitung studiert habe und mir gedacht habe, ich brauche ein adäquates Instrument, das mir folgt sozusagen in meinen verrückten Ideen. Und zum Glück tun das meine Sänger und machen alle verrückten Ideen mit. Seit 10 Jahren von Auftragskompositionen, die regelmäßig für uns geschrieben werden, bis zu einer Barockoper, die wir im November aufführen werden, richtig szenisch auf der Bühne mit Choreografie. Und es ist, alle sind schon sehr gespannt, wie es ist zu singen und gleichzeitig zu tanzen.
Gibt's von euch CDs, die man kaufen kann? Und wann ist eure Aufführung? Wir machen hier gerne ein bisschen Schleichwerbung für unsere musikalischen Aktivisten.
Die CDs sind eigentlich nur intern über den Chor zu erhalten, aber da kann man über unsere Homepage vokalensemble-wuerzburg.de jederzeit an uns herantreten. Die Oper ist die Oper Dido und Aeneas von Henry Purcell und wir haben 6 Aufführungen im Theater Augenblick. Am 3. November ist Premiere, dann ist am 3., 4., 5. November Aufführung und dann die Woche drauf nochmal Donnerstag, Freitag, Samstag, 9., 10., 11.
Das ist zwar noch ein bisschen weg, aber ich bin ganz sicher, dass wir uns das alles gut und fest merken. Jetzt hören wir ein bisschen weniger Gluck oder Händel, sondern ich denke, was etwas Flotteres. Ramona heißt das Stück, das Barbershop-Quartett des Vokalensembles Würzburg.